Menschenbilder.
Neugier, Humor, Achtsamkeit. Die Geigerin, Ethnologin und Supervisorin Angelika Hagen. Als der Bruder, unterrichtet von seinem Vater, begann, Geige zu lernen, da wollte sie auch Geige spielen. Der Vater, Berufsmusiker in Salzburg, war Solobratschist im Mozarteum-Orchester Salzburg und einer der Gründer der Camerata Academica. Er freute sich, dass sich die älteste Tochter Angelika vom kleineren Bruder animiert für ein Streichinstrument interessierte. Und er hatte bald für alle vier Kinder die passenden Instrumente gefunden und damit die Basis für eines der berühmtesten Streichquartette der Gegenwart geschaffen. Dass Angelika Hagen dann mit dem Erwachsenwerden einen anderen Lebensweg einschlug, das hinderte das Quartett nicht am Weg zum Weltruhm. Auch wenn Angelika Hagen hauptberuflich Sozialwissenschaftlerin und Supervisorin geworden ist, hat sie doch die Musik geprägt. Und das, was für MusikerInnen so wichtig ist, das Zuhören, das ist für Coaches und Beratende ebenfalls von entscheidender Bedeutung.
Zuhören ist eine Hauptgeschichte, einfach im Leben zuhören mit allen Sinnen. Wie hört man zu? Nehme ich einfach nur die Sachverhalte auf oder höre ich all die Dinge, die dahinter sind? Und was löst es in mir selbst aus? Das ist sicher etwas, was mich mein Leben lang begleitet, weil wir ja gelernt haben, als Kinder sehr gut zuzuhören. Wir stimmen erstmal die Instrumente, bevor wir anfangen. Ich muss selbst mein Instrument stimmen und dann müssen wir schauen, wenn wir zusammenspielen, stimmen wir zusammen. Und das geht in Fleisch und Blut über. Das ist eine Form von Hören, die sehr diffizil auch noch in andere Bereiche hineinreicht. Und das ist sicher etwas, was ich im Coaching, in der Supervision, in allen Dingen meines Lebens immer sehr gut brauchen kann. Und wenn ich von Zuhören spreche, dann meine ich auch damit dieses tägliche in die Stille gehen. Ich mache das seit Jahrzehnten, dass ich am Morgen aufstehe und in die Stille gehe. Es ist ausgegangen von Körperübungen. Ich habe seit ich 15 war Yoga gemacht. Jede spirituelle Praxis beginnt eigentlich mit dem Körper. In die Stille gehen hat jetzt nichts mit einer besonderen Versenkung zu tun, sondern es ist für mich einfach eine Ausrichtung für den Tag.
Von 1975 bis 1981 studierte Angelika Hagen Musik und Schauspiel an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Mozarteum in Salzburg. Gemeinsam mit ihren Geschwistern Lukas, Veronika und Clemens Hagen war sie Gründungsmitglied und Geigerin des Hagen Quartetts, bei dem sie bis 1981 geblieben ist.
Mein Vater hat mit meinem Bruder begonnen, weil mein Bruder Linkshänder war. Und damals war es noch so, dass man ihm in der Schule gesagt hat, er soll rechts schreiben und links zeichnen, malen. Und ich glaube, im Sport hat er natürlich auch links gespielt. Aber mein Vater hat sich gedacht, es ist gut, wenn er beide Hände unabhängig voneinander benutzt. Und das passt für die Geige. Und wir sind sehr nah beieinander. Ich bin die erste von 4 Geschwistern. Mein Bruder ist nicht mal 1,5 Jahre jünger als ich und dann kommt ein Jahr später meine Schwester noch. Und dann sind wir doch gleich eingestiegen, die Veronika und ich. Ich wollte dann einfach, klar, wenn man sich beschäftigt mit meinem Bruder, dann will ich das auch. Ich glaube, dass es sowieso relativ früh ist, wenn man die Kinder so schnell hintereinander bekommt, abgesehen davon, dass das für meine Mutter sicher unglaublich anstrengend war. Aber für Kinder, vielleicht sogar für die Erstgeborene, wie für mich, ist das dann auch nicht ganz leicht, wenn gleich 2 andere kommen. Die Mama ist das Gegenteil einer Managerin, wenn man sich das so vorstellt. Aber sie hat sich wirklich darum gekümmert, dass das Ganze gut läuft. Aber bevor wir mit den Instrumenten angefangen haben, da hat sie schon eine, also für mich in meiner Erinnerung schon eine andere Rolle gespielt. Einfach eine viel präsentere auch noch als Persönlichkeit. Meine Mutter kommt aus einer Familie, wo es sehr wichtig war, belesen zu sein. Gedichte waren wichtig. Sie und ihr Bruder, die konnten den ganzen Kornett von Rilke auswendig. Und das merkt sie sich übrigens bis jetzt teilweise. Und sie ist ein unglaublich poetisches Wesen. Und hat uns dann, ich weiß noch einmal, hat sie uns ein langes Gedicht geschrieben, weil wir waren alle krank, irgendwas Ansteckendes, Scharlach, und da konnte der Nikolaus, der sonst in echt bei uns erschienen ist, nicht kommen. Und stattdessen hat er dann einen Brief hinterlassen, und es war ein langer, entzückender Brief, den sie halt als Nicolo geschrieben hat. Jeder durfte immer lesen, so viel er wollte. Aber es war schon ein starker Fokus auf die Musik, klar. Wir haben auch nie lang üben müssen, wobei das Wort müssen ist sowieso unpassend für damals, weil das war einfach dann ein Teil unseres Tuns, ganz selbstverständlich. Es war am Anfang überhaupt keine Qual. Ob das überhaupt jemals eine Qual war, das glaube ich kaum bei mir. Das war integriert ins Leben, sehr, sehr spielerisch. Es ist dann später schon fokussierter geworden, das ist schon klar. Vor allen Dingen, wie wir dann Quartett gespielt haben. Wir mussten ja sowieso immer einzeln üben, also auch während wir dann ein Quartett waren, weil wir müssen ja unsere Stimme üben und noch dazu alles andere für die Geigenstunden. Wir waren ja ab 15, also ich war ab 15 im Mozarteum, meine Geschwister entsprechend früh. Es war ein äußerst diszipliniertes Vorgehen, würde ich mal sagen, weil 6 Personen, 2 Erwachsene und 4 Kinder in einer Wohnung, die 115 Quadratmeter vielleicht hat, da hat jeder immer irgendetwas in einem Zimmer gemacht. Und das musste sich immer ausgehen. Hausaufgaben machen, üben, dann fährt man ins Mozarteum. Und so ist der ganze Ablauf gewesen. Die Nachbarn waren für mich und für uns kein Thema. Da hat sich noch nie jemand aufgeregt. Wir haben ja nicht Schlagzeug gespielt. Vielleicht war das Haus gut gebaut. Das war kein Altbau.
Bald gewannen die 4 Hagen-Kinder erste Wettbewerbe im Feld der klassischen Musik. Und Musik war auch ihr Leben. Das heißt allerdings auch, dass für die üblichen Kontakte mit Schulkolleginnen außerhalb der Schule wenig Zeit blieb.
Einen Freundeskreis, der sich auf die Schulklasse bezogen hatte, das hatte ich nicht. Die Schule war schon etwas nebenbei. Und obwohl ich in eine Schule gegangen bin, die einen speziellen Fokus gehabt hat auf Bildnerisches und Musikalisches und Tänzerisches, also das Bundesrealgymnasium, ich weiß nicht, ob man es heute noch musisches Gymnasium nennt, wo man noch 3 Tage Aufnahmeprüfung machen musste. Und es ging darum, dass man zusätzlich zu den normalen Fächern auch noch entweder sehr gut in Musik oder in Bildnerischem oder in Schauspielerischem sein sollte. Und trotzdem habe ich damals mein Geigenspielen so nicht als außergewöhnlich empfunden. Also in der Schule ist es eher so, dass es Klicken gibt und man will irgendwie dazugehören und möglichst normal sein. Es war eine Sache, die für mich ein bisschen nebenbei gelaufen ist. Die Idee von einem Freundeskreis, das hatte ich dann, als wir auf Wettbewerbe gefahren sind und andere kennengelernt haben, auch eben Musiker, Kolleginnen. Und das war dann eher so ein Austausch. Und mir hat auch das Spielen unglaublich Freude gemacht. Irgendwann war das dann ja auch, nein, selbstverständlich nicht, aber es war einfach was Besonderes, etwas zu tun, wo man vielleicht auf einem kleinen Podium war. Das hat mir sehr gefallen. Die Wettbewerbe waren erstmal keine Belastung. Vor allen Dingen dieser erste nicht in Leoben. Ich glaube, niemand hat erwartet von uns, dass wir einen Preis bekommen. Und es war dann aufregend, tatsächlich einen Preis zu bekommen. Und mir sind die anderen immer so gut vorgekommen, die da auch aufgetreten sind. Ich fand das also toll, wie manche spielen. Und das hat sich dann eigentlich, ich glaube, es war alle 2 Jahre in Leoben. Und das nächste Mal hatten wir dann eh den ersten Preis gemacht. Aber es war nicht, ich habe das jetzt nicht so stark empfunden, dass es jetzt da so eine Konkurrenz ist. Und eigentlich nicht, nein. Ich kann nicht sagen, dass das ein besonders großes Thema war für mich. Es ist eh gut gelaufen. Aber wie ich dann älter geworden bin, das war schon nach dem Wettbewerb. Das war so eine Art Aufbruchsgeschichte. Ich war in so einer Aufbruchsstimmung und auch sehr inspiriert von den Leuten, die ich dort kennengelernt habe. Ich meine, ich war 15. Und dann sind wir nach Hause gefahren, natürlich alle froh, dass wir da auch gewonnen haben. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte Solistin werden. Und habe das auch im Auto kundgetan, auch auf der Fahrt, und habe gesagt, ich werde jetzt Solistin. Und ich glaube, ich habe zu meinem Vater gesagt, und ich brauche dich jetzt nicht mehr. Und dieses, ich brauche dich jetzt nicht mehr, ist so ein Satz, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, dass ich ihn gesagt habe. Aber ich muss ihn gesagt haben, weil er so oft wiederholt worden ist. Und das war schon eine, sagen wir mal, eine wichtige Szene, weil es hat danach einiges auch geändert. Es ist klar, es ist so der Beginn der Pubertät, das war schon auch mein Aufbruch in was anderes. Aber für meinen Vater war das sehr schwierig. Und ich hatte so viele andere Interessen, so bald.
Wenn einem etwas erzählt wird, das man sich selbst gar nicht gemerkt hat, so kann das zu einer stärkeren Episode im Leben werden als die eigene Erinnerung. Es ließe sich durchaus behaupten, dass dieser Satz auf der Heimfahrt von einem Tag des Triumphs ein erster Hinweis auf Bruchlinien in dem hoffnungsvollen jungen Streichquartett war. Der Auftritt beim bedeutenden Jugendmusikwettbewerb in Leoben, dem Vorläufer des Prima La Musica-Wettbewerbs, der noch immer jedes Jahr stattfindet, dieser Auftritt hat einen Weg gewiesen, der an die Weltspitze führen sollte. Eine Einladung Gidon Kremers zum ersten Kammermusikfest nach Lockenhaus im Jahr 1981 gilt als die wahre Geburtsstunde des Quartetts. Auch Nikolaus Harnoncourt hat die Vier sehr unterstützt. Die nächsten Auftritte übrigens sind für Ende März in Deutschland geplant. Dies alles geschieht seit vielen Jahren ohne Angelika Hagen, die sich dennoch gerne an ihre Jugend erinnert, an das Musizieren, wohl auch an den Traum von einer Solokarriere und auch an die Notwendigkeit, einen anderen Weg zu gehen. Der erste Aufstand gegen die Pläne des Vaters ging vorüber. Doch die unterschiedlichen Wege von Angelika und ihren Geschwistern schienen schon skizziert. Thank you.
Das ist als dieses Thema natürlich dann auch vom Tisch gewesen irgendwann. Aber ich glaube schon, dass es wirklich so eine Initiation war zu was anderem. Mein Vater hat sich auch daran erinnert. Und ja, so eine Schlüsselstelle eigentlich. Es war einfach so, dass ich nicht so handhabbar war. Aber wir haben trotzdem mit unserem Spielen weitergemacht. Wir waren am Mozarteum und ich habe dann nicht einfach plötzlich aufgehört mit dem Spielen. Das hat sich dann ja noch gezogen. Und es gab ja viele Stationen auch noch. Woran ich mich zum Beispiel auch gerne erinnere, das war, dass wir zu Weihnachten in der Adventzeit als Kinder noch, also drei Geigen sozusagen, der Clemens war ja noch zu klein, da haben wir immer wieder auch im Landeskrankenhaus gespielt und sind von Station zu Station gegangen und haben also Weihnachtslieder gespielt. Und das sind für mich prägende Erlebnisse gewesen. Und vor allen Dingen einmal, das war auf der Onkologie, eine reine Männerstation jedenfalls. Und diese Männer haben uns zugehört und haben uns angeschaut und sind da in ihren schlapprigen Morgenmänteln gekommen. Und ich weiß noch, wie mir bewusst war, so wie sie auch geschaut haben und in der Berührtheit, in der sie auch waren, ja, manche haben geweint, dass das etwas vom Letzten ist, was sie erleben werden. Und das war ein enormer Eindruck für mich. Und dann sind wir auch noch ins Leprosenhaus gegangen, allein dieser Name, wo ganz arme, alte Menschen waren. Also das haben wir auch erlebt und das sind Sachen, die ich sehr gern gemacht habe, weil so Erlebnisse auch damit verbunden waren. Und dann gab es natürlich klarerweise sehr bald auch die anderen Konzerte, kamen dann ja auch Schlosskonzerte dazu und alles Mögliche. Und dann eben die Wettbewerbe. Aber es ist so eine, und wir haben das relativ lang gemacht mit dem Landeskrankenhaus, wie das war mit der Gründung vom Hagenquartett. Das ist nämlich so eine Sache, irgendwie wahrscheinlich von außen kam auch der Gedanke an meinen Vater herangetragen wahrscheinlich, wenn die ein Quartett sind, wie sollen sie sich denn nennen? Und das war ja dann üblich, mein Vater war Solobratschist im Mozarteumorchester, aber er war auch Kammermusiker, Salzburger Mozartspieler, alle haben so geheißen. Mozartspieler, Mozartsolisten, Amadeus-Quartett und ich hatte die Idee Hagenquartett. Und davon war ich total überzeugt, dass das Hagenquartett heißen muss. Und von außen kam eben, nein, Oskar, das kannst du doch nicht machen, das passt nicht oder so. Es war aber so. Und ich freue mich heute noch, dass ich mich durchgesetzt habe und habe nachgeschaut, ob ich was finde, einen Hinweis, wann es das erste Mal genannt wurde. Und ich kann schnell nachschauen, ich glaube, es war im Juli 1977, Podium junger Talente, Matinee Hagenquartett. Also da stand es schon dann. Und dann habe ich hier diese Langspielplatte. Aber das war etwas, wo man genau sieht, wie zwiespältig das war. Da steht die jungen Salzburger Solisten. Die wollten das einfach nicht, irgendeine Münchner Firma, drauf tun. Da steht es wieder und in Klammer, sozusagen, weil ich ja das auf jeden Fall wollte, Hagenquartett. Ja. Und das freut mich eben einfach auch noch, dass das so geblieben ist.
Über Clemens, den jüngsten der vier Geschwister, sagt die große Schwester Angelika, er hätte vor dem Alphabet Noten lesen können. Ihre Widerständigkeit sei für die anderen kein Vorbild gewesen und so fanden sich für sie hervorragende MusikerInnen als Ersatz. Die drei Geschwister haben übrigens alle heute eine Professur am Mozarteum in Salzburg für jeweils ihr Instrument. Lukas Hagen für Geige, Veronika Hagen die Ronza für Viola und Clemens Hagen für Cello.
Ja, das war dann irgendwie eine Notwendigkeit, aber wenn ich so mein Leben anschaue, dann denke ich, die Dinge, die ich später gemacht habe, die waren schon auch so, als ob es so kleine Samen gibt in meinem Leben. Also die Ethnologie auch und verschiedene andere Dinge. Oder zum Beispiel malen. Das war für mich von sehr früh an eine Ausdrucksmöglichkeit, die mir sehr, sehr wichtig war. Natürlich alle Kinder malen und zeichnen gern, aber ich habe es besonders gern gemacht. Ich habe auch immer schon klare Vorstellungen gehabt, was ich malen will. Und habe dann in diesem speziellen Gymnasium auch nicht Musik als Schwerpunkt gehabt. Schließlich am Schluss musste man sich dann ja für die Matura entscheiden, sondern einen bildnerischen Zweig. Das habe ich gemacht. Dann mit Yoga habe ich angefangen. Meine Tante war da auch sehr inspirierend, weil die war sehr oft im Orient und hat uns dann so Sachen mitgebracht wie einen Baumwollzweig. Das war ja für mich damals was Spezielles. Bestickte Schuhe aus dem Bazar und ja, natürlich auch mein Vater. Damals waren die noch mit dem Quartett in Marokko mit dem Auto. Das war auch immer spannend, was er dann mitbringt. Also da war mein Interesse für das Fremde und vor allen Dingen eben auch der Orient war ja besonders weit weg. Das war schon sehr groß. So sind verschiedene Sachen in mein Leben gekommen. Yoga habe ich, glaube ich auch, war ich 15 angefangen. Da habe ich im Jugendmusikorchester und wir haben eine Probephase gehabt in Schloss Puchberg. Und dann habe ich einen der Hornisten unter einem Baum gesehen, so in einem, wir haben Türkensitz gesagt, damals war natürlich der Lotussitz, unbeweglich. Das hat mich aber fasziniert. Dann habe ich ihn dann gefragt, was er da macht. Ja, es ist Yoga, das macht er in der KHG, Katholische Hochschulgemeinde. Und das kann ich mir ja auch mal anschauen. Dann habe ich tatsächlich meine Eltern gefragt und ich wundere mich heute noch, dass ich da hingehen durfte. Aber wahrscheinlich, weil es KHG war. Und so ist es dann schon immer so ein bisschen weitergegangen. Und für mich war es auch wichtig, eine Zeit lang habe ich das gemacht, wir haben halt immer wieder auch ein bisschen Geld verdient und von dem selbstverdienten Geld habe ich mir in einem Papiergeschäft so große Malblätter gekauft, wie es gegeben hat. Und dann sind alle ins Bett gegangen am Abend und ich bin dann irgendwann aufgestanden und habe mich ins Wohnzimmer gesetzt und habe diese Blätter da ausgebreitet und habe gemalt und habe diese Stunden in der Nacht so unendlich angenehm und schön empfunden. Es war plötzlich auch still. Ich konnte so für mich sein. Und ich glaube, ich war ein Unsicherheitsfaktor. Wir hatten von Anfang an nicht nur meinen Vater als Lehrer, sondern sie hat immer geschaut, dass wir auch jemand anderen haben. Also als wir ganz klein waren, war das der Fritz Scharlach in der Volksmusikschule. Und dann eben am Mozarteum erstmal der Bruno Steinschaden, dann der Helmut Zehenmeier. Und ich mochte den Helmut Zehenmeier sehr gern. War in gewisser Weise auch eine wichtige Person für mich, weil er hat zu mir nämlich gesagt, Angelika, du bist die geborene Solistin. Und das hat mir natürlich enorm gefallen. Er hat zwar nicht recht behalten, naja, nicht was das Musikalische anbelangt, aber es war einfach jemand, der an mich glaubt und der auf diese Weise noch dazu mir das auch zutraut. Das war enorm schön. Das war es dann aber nicht. Also es hat sich dann einfach nicht ergeben. Das Natürlichste war wegzugehen. Ich war 17 und habe mit 17 Matura gemacht und dann bin ich weggegangen. Ich bin dann noch nicht weggegangen aus dem Quartett, aber das ist ja gegangen, bis ich, glaube ich, 21 war oder so. Ich habe eine Japan-Tournee noch gemacht mit einem anderen Ensemble. Da bin ich für jemand eingesprungen. Es war eine wunderschöne Tournee. 5 Wochen lang. Es hat mir enorm gefallen. Und ich glaube, Japan war mit allen vorherigen kleinen Wurzelchen, die es schon gegeben hat, auch noch mit ausschlaggebend, dass ich dann Ethnologie studiert habe.
Bei dieser Japan-Tournee, so hatte es Angelika Hagen einmal ihrer ehemaligen Studienkollegin bei der Schauspielausbildung, Susanne Schneider, erzählt, bei dieser Japan-Tournee habe sie den Entschluss gefasst, das Quartett und Salzburg zu verlassen und nicht mehr Geige zu spielen. Susanne Schneider hat die Schauspielausbildung ebenso aufgegeben wie Angelika Hagen. Sie wurde Journalistin und verfasste über ihre Studienkollegin vor fast 15 Jahren einen Artikel für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Damals hatte Angelika aber nach 20-jähriger Pause wieder begonnen, Geige zu spielen. Sie hatte schon lang ihr Ethnologiestudium abgeschlossen und mit dem Sozialforscher Ernst Gehmacher eine wissenschaftliche Bezugsperson gefunden.
Ernst Gehmacher, den habe ich kennengelernt am Konrad-Lorenz-Institut, wo ich ein Postgraduate gemacht habe zum Wandel familiärer Strukturen. Und da ist er dann mal aufgetaucht. Ich fand ihn ja am Anfang wirklich unmöglich. Er ist immer zu spät gekommen zu allem. Es war irgendwie anstrengend. Aber gut, wir sind dann zusammengekommen über diesen demokratischen Diskurs. Das war ein Spiel, das er entwickeln wollte. Und ein Hauptpunkt bis zuletzt waren die Sozialkapitalstudien. Und das ist ein spezieller Aspekt von Sozialwissenschaften. Wir haben so ein Messinstrument entwickelt und haben dann Studien gemacht in Dornbirn, Bregenz, Götzis. Ich habe dann später, er war dann schon sehr alt, allein weitergemacht in Liechtenstein und in Südtirol in 6 Gemeinden. Es ist ein sehr sperriger Ausdruck, Sozialkapital, und scheint so aus zwei unterschiedlichen Welten zu kommen. Im Grunde genommen ist es aber sehr passend, weil das Soziale, das Gemeinschaftliche ist ein Kapital, ein Wert. Und das kann man auch messen. Wenn jemand in vertrauensvollen Beziehungen ist, ein gutes Sozialkapital hat, dann wirkt sich das auf die Gesundheit, auf die Lebenszufriedenheit, auf die Lebensfreude absolut messbar aus. Menschen sind nicht grundsätzlich auf Egoismus angelegt und auf Konkurrenz, sondern im Grunde genommen sehr, sehr stark auf Kooperation. Aber wir leben in der Gesellschaft sehr oft etwas ganz anderes. Sozialkapital nützt persönlich und wirkt gemeinschaftlich. Das heißt, wenn eine Region ein gutes Sozialkapital hat, dann ist es so, dass die Leute eher zu Wahlen gehen. Das Gefühl der Sicherheit ist viel mehr gegeben. Es gibt auch weniger Kriminalität. Also das ist schon ein großer Wert. Und Putnam hat sehr pointiert ja ausgedrückt, die Regionen mit den meisten Gesangsvereinen haben das beste Sozialkapital. Es müssen jetzt nicht nur Gesangsvereine sein, aber grundsätzlich sind Vereinsstrukturen sicher auch wesentlich ehrenamtliche Tätigkeiten. Und natürlich ist sowas wie Musik, da würde ich Tanz auch dazu nehmen, die verstärken die Resonanz der Menschen untereinander sehr. Ich habe das auch in meine Coachings eingebaut. Das ist einfach ein wichtiger Aspekt geworden. Ernst Gehmacher hat sich ja als mein zweiter Vater bezeichnet. Es war auch sehr anerkennend von ihm gemeint. Er ist wenige Tage nach meinem Vater gestorben. Also wenn man ins Arbeitszimmer geht, da ist auch ein Bild vom Ernst und eines von meinem Vater. Und dann noch ein paar Bilder. Also er gehört schon auch zu den Menschen, die wichtig waren.
Angelika Hagen hat einen vielfältigen Berufsweg beschritten. Sie hat eine Firma für angewandte Sozialforschung gegründet. Sie hat andere Firmen beraten, auch das Fürstentum Liechtenstein. Gemeinsam mit Ernst Gehmacher hat sie ein Buch über das Sozialkapital verfasst, mit dem Untertitel »Glück und Liebe messen und machen«. In diesem Buch befragen sich auch Autorin und Autor gegenseitig. Angelika Hagen erzählt beispielsweise, warum sie mit schon 8 Jahren das Gefühl hatte, ihre Kindheit sei zu Ende. Eine Bekannte ihrer Eltern und auch Zahnärztin der Familie hatte sich das Leben genommen. Dieser Suizid hat mich durch und durch erschüttert. Aber davon hat niemand etwas bemerkt und ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe es damals für mich selbst als radikalen Verlust des Glücklichseins definiert. Ich wollte so gerne wieder glücklich sein, aber jedes Mal war dieser Schatten da. Es war existenziell bedrohlich und ich hatte Angst davor, nie wieder glücklich sein zu können. Dieser Zustand dauerte bei Angelika Hagen, wie sie erzählt, ein langes Jahr. Und bis heute beschäftigen sie Fragen nach dem Sinn. Dem Nichtwissen gegenüber ist sie, wie sie sagt, offen geblieben. Ihre systemische Beratungstätigkeit und die Kommunikation mit ihren KlientInnen passt dazu. Und dass sie nach vielen Jahren einen neuen und anderen Zugang zur Geige und zum Musizieren gefunden hat, das macht sie wohl auch immer wieder glücklich.
Meine Schwerpunkte derzeit sind wirklich, und das genieße ich sehr, die Musik und die Supervisionen, die Coachings, die Teamsupervisionen. Das ist sozusagen jetzt eigentlich ein Hauptfokus. Diese Klang der Arbeitssache, das ist einfach eine Reihe. Ich habe damals, glaube ich, gerade ein Seminar gemacht in der Arbeiterkammer und eine der Teilnehmerinnen war die Sabine Letz, die Leiterin der Bildungsabteilung des ÖGB. Und ich habe dann einen Vorschlag gemacht, wie wäre das mit Rückgriff auch auf das, was die Gewerkschaftsbewegung im Grunde genommen bedeutet hat früher, allen Menschen Zugang zur Gesamtheit der Kultur zu bieten. Also könnte man ja neue Kunst und innovative Dinge mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen verbinden. Und so ist diese Reihe entstanden, die es jetzt seit 2011 gibt. 3 Konzerte im Jahr und immer speziell entwickelte Dinge zu ganz bestimmten Themen. Und das ist der Klang der Arbeit. Hier ist es auf jeden Fall immer eine Verbindung von Kunst. Wir hatten auch Wissenschaft dabei. Wir hatten ein Jahr eine Zusammenarbeit mit der Uni in Wien. Es war vom kleinsten zum größten. Das war thematisiert Quantenphysik, Astronomie, Philosophie. Das war sehr schön, auch hier mit den Instituten und verschiedene andere Themen. Sozialkapital hatten wir ganz besonders mal drinnen beim guten Leben. Das gute Leben hieß ein Programm.
Noch ein Zitat aus dem Buch mit dem Gespräch mit Ernst Gehmacher. Erfolg macht mich schon auch glücklich, aber es ist ein schnell vorübergehender Zustand. Das Streben geht sofort weiter und richtet sich auf neue Ziele. Das Almglück bleibt und ist für mich ein Anker.
Also die Großstadt und die Alm, das passt mir sehr zusammen. Was mein Leben sehr, sehr geprägt hat, war, dass wir auf die Alm gegangen sind, seit klein auf. Und das zusammen mit dem, was ich in Vorarlberg durch meine Großeltern gehabt habe, auch eine enorme Naturverbundenheit. Auf der Alm war es nochmal anders, weil es hat ja keinen Strom gegeben. Man musste das Wasser einfach holen von draußen. Und wenn man einheizen wollte, dann musste man in den Wald gehen, das Holz holen und so weiter. Und alle diese Vorgänge, die sind mir einfach so geläufig geworden und es ist für mich ein Muss, dass ich jedes Jahr auf die Alm gehe, eine Zeit. Solange ich kann. Früher sind wir lang dort gewesen, als Kinder oft, während der Papa bei den Festspielen war. Ich bin 2 Wochen da. Ich würde es auch länger aushalten. Dieses Glück, einfach da oben zu sein, einfach in den Wald zu gehen. Wir gehen keine bestimmten Wege, wir streifen einfach durch den Wald. Unglaublich wesentlich, mein ganzes Leben war der Himmel, der Sternenhimmel. Und gut, wir sehen auch hier manchmal ganz gut, aber es ist natürlich kein Vergleich mit der Alm oder auch mit Kreta, wo wir dann manchmal sagen, jetzt gehen wir der Milchstraße entlang nach Hause, weil da sieht man sie so gut und dann gehen wir ein Stück genau den Weg, dann biegen wir allerdings ab. Das sind Dinge, die kann ich anders sagen, die machen mich wirklich glücklich. Und das hat mich begleitet von Kind. Es ist einfach etwas da, was ein Staunen ist. Und dieses Staunen war sicher auch am Anfang der Kultur da. Dann fällt mir gerade ein, dass ja sehr viele Mythologien sich darauf beziehen, dass die Welt aus Klang entstanden ist. Und das trifft sich aber interessanterweise mit relativ neuen Ergebnissen aus der Astronomie. Und aus der Physik. Und das finde ich sehr spannend. Es gibt nämlich viele Mythologien, ne? Dass man sagt, der oder jener Gott hat uns oder hat die Menschen ins Leben gesungen. Und da bildet sich auf jeden Fall sehr viel ab. Und da will ich auch noch dazu sagen, dass es für mich nicht darum geht, Konzerte zu spielen. Und das machen Andreas und ich sehr viel, dass wir einfach auch im Freien spielen. Und wenn wir auf Reisen sind, die Jahre vor Corona war es Georgien, Bulgarien, dann einfach auch auf, manchmal in einer kleinen Kirche, darum ist mir das gerade eingefallen, oder an Kultplätzen oder einfach, wenn wir in Kreta sind, unterm Feigenbaum. Das ist etwas, was mir wirklich viel Freude macht und sehr, sehr gut tut. Ja, die Musik, die verbindet an vielen Orten sehr, sehr stark.
Von der Gegenwart und der Geschichte auf der Alm kommen wir zu weiteren Kindheitserinnerungen.
Also da fällt mir zum Beispiel ein, dass wir mit meiner Mutter im Sommer, wenn mein Vater auf Tournee war, er war zumindest abwesend, da durften wir länger aufbleiben. Ich sehe von mir einen wirklich schönen Sommertag. Wir gehen hinauf auf den Mönchsberg, das ist unser Hausberg gewesen, und kriegen ein Eis beim Naturfreundehaus. Und es war nichts Besonderes, aber es war so schön für mich. Es war eine Form von Freiheit. Wir sind fraglos länger aufgeblieben. Und es war ein Hauch von dem, was meine Mutter in diese Familie eingebracht hat. Weil meine Mutter war ursprünglich Krankenschwester. Also meine Eltern kommen beide aus Vorarlberg. Die haben einander aber in Salzburg kennengelernt. Und das Besondere an der Mama war, für mich das Besondere auch, dass sie 3 Jahre in Italien gelebt hat. Ein Jahr in Rom, eines in Pisa, eines in Florenz. Und diese Jahre waren für sie so wunderschön. Und von denen hat sie erzählt, sie hat es dort wohl wirklich sehr, sehr gut gehabt. Und das war so ein Hauch von Freiheit Süden. Und das war wirklich ein schöner Moment. Aber wenn ich an schöne Momente denke, dann denke ich sowieso meistens an den Sommer. Es war auch schön, im Hof von der Residenz zu sein. Das war auch Sommer, Salzburger Festspiele. Und da hat mich mein Vater mitgenommen. Das war während der Festspielzeit. Das waren frühe Mozart-Opern, die dort gespielt worden sind mit der Camerata. Ich weiß noch, La Serva Padrona, La Finta Giardiniera, Bastien und Bastien. Und ich war da mittendrin, es sind einfach so Stuhlreihen, die man da aufgestellt hat. An diese Sommerszenerien erinnere ich mich gut. Und das war schön. Es kann sein, dass ich schon angefangen habe, Geige zu spielen. Ich habe, das ist ja relativ spät, ich habe mit 8 angefangen. Mein Bruder war ja vor mir. Und das war aber nicht verbunden eigentlich mit der Musik so stark, wenn ich mitgehen habe dürfen oder wenn mein Vater mich mitgenommen hat. Ich habe auch die Matineen, Generalproben gehört, aber das lange. Also das war nicht nur meine Kinderzeit, sondern ich glaube, jetzt werden ja Karten verkauft für die Generalproben, aber früher konnte mich mein Vater mitnehmen und hinsetzen.
Und danach? Nach dem Aufbruch nach Wien, dem Verlassen von Familie, Quartett und Mozarteum, da kam Völkerkunde, wie es damals auch noch hieß, und Verhaltensforschung.
Aus dem Quartett zu gehen, war irgendwie auch wie die Familie zu verlassen. Und die Familie zu verlassen, also das so vice versa. Ich habe in Salzburg einfach meine Zelte abgebrochen, bin dann nach Wien, habe dann da auch schon mit meinem damaligen Freund, der dann auch der Vater meines Sohnes gewesen ist und mein erster Mann. Das hat mir das Weggehen von Salzburg sicher auch erleichtert. Wobei das ja wirklich nicht so einfach war. Also habe ich da Ethnologie studiert und wusste auch noch nicht genau, was ich für eine Dissertation dann machen werde. Und bin dann schwanger geworden und habe mir gedacht, ja, jetzt möchte ich aber nicht irgendwo Feldforschung machen mit einem Baby, mit einem Neugeborenen. Und habe mir dann gedacht, ich mache Mutter-Kind-Beziehungen in den ersten 3 Lebensjahren bei den San, den Epo und den Yanomami. Und da kam es so dazu, dass ich Kontakt bekommen habe mit dem Eibel Eibesfeld, der ja Humanethologe ist, ein Schüler von Konrad Lorenz. Und eine Freundin von meinen Eltern war mit seiner Frau sehr gut. Das ist die Lorle Eibel Eibesfeld, gewesen, die dann auch eine wichtige Rolle für mich gespielt hat, weil sie auch unterstützend war in diesem Selbsterfahrungs-Supervisions-Coaching-Bereich. Und der Eibel Eibesfeld hat gesagt, er stellt mir ungestellte soziale Interaktionen von Mutter-Kind-Beziehungen zur Verfügung. Also konnte ich diese Filme, die nicht veröffentlicht waren, das Ganze, nützen, auswerten. Ich war später dann mal bei den SAN persönlich, aber nicht für diese Forschung. Ich war natürlich voll davon überzeugt, dass man ein Kind ad libitum stillt, das habe ich auch so gemacht, dass man natürlich ein Kind herumträgt und nicht irgendwo liegen lässt. Schon gar nicht schreien, kommt gar nicht in Frage. Dort schreien keine Babys sozusagen. Es ist nur so, es ist enorm anstrengend in unserer Kultur, ein Kind ständig herumzutragen, vor allem wenn es dann schwerer wird. Und es ist auch nicht vergleichbar mit der Kultur dort, wo es x Child Nurses gibt und Tanten und ein System, wo man die Kinder selbstverständlich einfach dann auch hingibt. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber ich habe David ein Jahr gestillt und hätte das auch noch weiter gemacht, aber das war ihm dann genug.
Angelika Hagen hat nicht nur gemeinsam mit Ernst Gemacher dieses Buch über Sozialkapital geschrieben, sie hat auch im Zusammenhang mit ihrer Arbeit für die Claims-Konferenz, einer Organisation, die sich für die Rückgabe gestohlenen jüdischen Eigentums einsetzt, gemeinsam mit Johanna Nittenberg das Buch »Flucht in die Freiheit« über österreichische Juden in Palästina und Israel herausgegeben. Und in ihrem Alltag, da hat sie zum Beispiel am Weg nach Hause immer eine Figur getroffen, die in einer Auslage auf die Ethnologin geradezu wartete. Eine Figur aus einem fremden Land mit mythologischem Hintergrund.
Es ist jetzt wirklich Jahre her oder Jahrzehnte vielleicht sogar. Und dann habe ich mich jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, gefreut, den zu sehen. Und eines Tages bin ich nach Hause gekommen und habe mir gedacht, ja, jetzt freue ich mich halt wieder. Aber was wäre, wenn jetzt der nicht mehr da wäre? Und dann bin ich sofort ins Geschäft hinein und habe gefragt, ob der verkäuflich ist. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich sofort Geld geholt und habe ihn gekauft. Aber das war irgendwie eine Notwendigkeit. Ja. So ist der zu mir gekommen. Und wenn man durch, vor allen Dingen in mein Arbeitszimmer durchgeht und schaut, was ich aufstelle, dann sind aber schon ein paar Sachen, die ich aus Kreta mitgebracht habe oder so. Und die haben alle eine Geschichte. Und das finde ich schon schön. Ich habe nie irgendwas Spezielles gesammelt und ich bin auch leicht mit dem Weggeben. Naja, bei Büchern überhaupt nicht, aber es ist ja auch hier überschaubar von der Größe. Also ich muss auch schauen, dass ich Sachen auch wieder loswerde. Aber einmal habe ich es bereut und das waren Aufzeichnungen, die ich als Kind gemacht habe und dann auch später als Jugendliche. Und das tut mir leid, dass ich die nicht mehr habe. Es waren Aufzeichnungen über die Konzerte und ich weiß nicht, was ich da für eine Stimmung hatte, dass ich das wirklich weggegeben habe. Es war so eine Situation, dass wir haben die Wohnung restaurieren müssen, weil es hat reingeregnet, es war eine schwierige Situation. Und dann war es auch klar, dann räumt man ja auch immer und kommen ja alten Sachen, die kaputt geworden sind, auch weg. Und das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich würde noch genauer drin lesen als das, was ich in Erinnerung habe davon. Und in Erinnerung habe ich, dass ich über die Konzerte geschrieben habe, über unsere frühen Konzerte. Und auch genau, wo wir gespielt haben und manchmal die Programme. Und das konnte jetzt irgendwas Kleines gewesen sein, eine Hochzeit oder so. Und dann habe ich alles genau aufgeschrieben. Ich war so quasi die PR-Agentin meiner selbst, ja. Vielleicht war das das Bewusstsein, dass das, was wir da tun und spielen, das war ja auch dann beklatscht und bewundert, dass das was Besonderes ist und dass es mir Freude macht und dass ich auch stolz drauf bin. Ich meine, total kindlich. Wahrscheinlich. Es war so ein alter Kalender, der halt gerade frei war.
Zum 75. Geburtstag von Oskar Hagen gab es ein Familienkonzert mit allen musizierenden Nachkommen von ihm. Und das hat für sehr viele positive Emotionen gesorgt. Dennoch ist Angelika Hagen biografisch und auch musikalisch heute in einer anderen Welt gelandet. Die ehemalige zweite Geigerin des Hagen-Quartetts hat inzwischen das Improvisieren für sich entdeckt. Sie macht eine andere Art von Musik und sie weiß, dass ein Zurück zu den Wurzeln nicht wirklich zu ihrem Lebensweg passt. Schließlich ist auch der Platz der jugendlichen Angelika Hagen im Quartett in den Konzertsälen der Welt schon seit mehr als 35 Jahren der Platz von Rainer Schmidt.
Da kann ich nicht zurück. Das geht gar nicht. Ich könnte jetzt auch nicht statt dem Rainer Schmidt einsteigen und ein Schostakowitsch-Quartett mitspielen. Also da müsste ich viel üben. Das wäre einfach nur, das wäre die Qual, von der Sie vielleicht sprechen. Und ich liebe Schostakowitsch. Aber das ist einfach ein anderes Kapitel. Und deswegen ist die Frage so fern. Ich kann mich zurückversetzen in die Quartettzeit, als wir zum Beispiel, das war, glaube ich, eine Vorgabe, dass wir damals bei den Luzerner Festwochen Grazina Bacevich spielen sollten, ein Quartett von ihr. Und das ist dann etwas, was man quasi lernen muss. Und es war schon ungewohnt und ungewöhnlich für mich und für uns. Aber ich habe das sehr, sehr gern gehabt. Und da habe ich gemerkt, dass gerade auch bei ungewohnten und ungewöhnlichen Sachen, wenn es sich herausstellt, dass sie gut sind, dass es mit der Wiederholung immer noch Gültigkeit hat, beziehungsweise erstmal noch Gültigkeit bekommt. Und das ist toll.
So wie Angelika Hagen selbst auch immer wieder Entscheidungen getroffen hat, die die Richtung ihres Lebens ziemlich stark beeinflusst haben, so versucht sie auch in ihrer täglichen Arbeit, ihren KlientInnen Wege zum Erkennen der eigenen Situation zu öffnen und Mut zu machen, Entscheidungen zu treffen. Ein Zauberwort für sich selbst und für andere möchte sie da wohl gerne allen mit auf den Weg geben.
Alles, was zur Achtsamkeit dazugehört, das ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet. Das hat einfach früh angefangen. Das ist eine Form, einfach durchs Leben zu gehen. Und es hat mit Zuhören zu tun wieder. Natürlich auch. In der Musik braucht es auch Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Vertrauen und auch immer nicht urteilen. Weil wir urteilen ja so schnell und merken gar nicht, was wir dabei mit uns auch machen. Uns selbst auch in eine Schublade stecken, nicht nur die anderen. Also das sind Dinge, die kein Selbstzweck sind, Achtsamkeitspraxis, sondern das ist Improvisation, das ist Dialogkernfähigkeiten. Und die Dialogkernfähigkeiten, die leiten mich sehr, sehr stark bei meiner Arbeit mit den Klientinnen. Und da geht es mir sehr stark auch darum, an den Grenzen des eigenen Denkens zu arbeiten. Und natürlich lade ich die Leute auch ein, das selbst auch zu machen und einfach den Blickwinkel zu erweitern. Man kann es vielleicht auch so mit so einem Bild auch vergleichen. Wenn man ganz nah bei einem Bild ist oder in einer Situation hängt, dann kann man nicht viel erkennen aus ein paar Farbflecken. Aber wenn man dann ein paar Schritte zurücktritt und vielleicht noch einen, dann sieht man einfach mehr.
Menschenbilder. Neugier, Humor, Achtsamkeit. Die Geigerin, Ethnologin und Supervisorin Angelika Hagen. Eine Sendung von Petra Herzeg-Rosenberg. Und nächste Woche hören Sie in den Menschenbildern ein Porträt des Erziehungswissenschaftlers Karl-Heinz Gruber. Auf Wiederhören also am nächsten Sonntag, sagt Sandra Kreisler.